Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, guten Morgen.
Guten Morgen, ja, weiß ja, es ist Viertel vor, ja, es ist eigentlich mehr Mahlzeit.
Ja gut, unsere Weißwurst haben wir schon gegessen, um mal wieder den Running Gag einzubauen.
Alle gefrühstückt, ja, aber keine Weißwurst und noch kein Weißbier.
Es kann noch keiner kontrollieren. Wir können doch sagen, wir haben sonst was gegessen zum Frühstück.
Ja, aber ne? Ja, oh ja, Faux, ja, zum Beispiel.
Wie bitte? Was habe ich jetzt akustisch nicht mitbekommen?
Ja, wahrscheinlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. P-H-O, so. Faux, Fahr. Ich glaube, Fahr.
Okay.
Also, keine Ahnung. Oder ein schönes englisches Frühstück, jetzt schon auch wieder Bock drauf.
Baked Beans und sowas alles, ja.
Ja, nom.
Ja, ist lecker.
Eine halbe Sau und so ein Kram.
Ja, ja. Nein, Baked Beans und ein Spiegelei und so, das ist schon okay, das reicht schon. Ja, gibt's auch ehrlicherweise hervorragend von der Firma Heinz, keine bezahlte Werbung, in der Dose mit vorgefertigter Tomatensoße.
Die Bohnen meinst du?
Die Bohnen, die sind recht gut. Ja, ja, ja. Die sind recht gut, finde ich. Natürlich kann man das
Jahre auch, nicht mehr gehabt.
Ja. Kann man also das auch selbst machen.
Dose, ja.
Ja, das ist immer so mein Notvorrat. Ja.
Das Schöne ist ja, wenn du irgendwo wirklich weg bist, ja, und sowas mal kriegst, ist es ja wahrscheinlich auch aus dem Eimer.
Ja, ich ja, glaube,
was soll's, was willst du machen?
Es kann durchaus möglich sein, weil das selbst zu machen, naja, okay. Was will man machen? Es gibt halt Dinge, die sind aus der Dose halt auch gut. Übrigens, wo wir gerade
bei. Ich bin ein ganz großer Dosenobst-Fan. Auch wenn du da ja kiloweise Zucker zu dir nimmst, aber ich liebe Dosenobst.
Du meinst dieses Tutti-Frutti-Zeug oder wie?
Das ist ja wieder diese Cocktail oder wie sich das nennt.
Ja, das ist nicht so.
Pfirsiche aus der Dose, Ananas aus der Dose.
Ja, Pfirsiche aus der Dose ist lecker.
Mandarinen aus der Dose. Da ärgert sich meine Frau immer. Wir haben früher, mittlerweile auch nicht mehr, aber früher Käsekuchen oder so, ein paar Mandarinen rein.
Ja.
Und ich habe dann immer die Dose aufgemacht und hatte schon die Mandarinen weggefuttert, bevor sie in den Kuchen kam. Da hat sich meine Frau immer gefreut. Nee, aber wie gesagt, Dosenpfirsiche und sowas. Hammer, ja.
Dosenpfirsiche sind echt gut, obwohl das, wie gesagt, Zucker pur ist, ja, aber es ist lecker.
Deswegen, das darfst du eigentlich gar nicht essen, ja, aber.
Ja, mein Gott.
Da bin ich ein großer Freund von.
Wenn es danach geht. Übrigens, die Sachen aus der Dose, die Ravioli, Dosenravioli sind jetzt 65 Jahre alt geworden.
Echt?
Ja, ja, 65 Jahre.
Okay, schönes Jubiläum.
Ja, ja.
Habe ich früher sehr gerne gegessen, mittlerweile.
Ja, ganz, ganz früher war das so.
Kann ich gar nicht mehr.
Es gibt so Sachen, die hat man so mal als Notration im Keller stehen, also im Vorratsregal im Keller. Und da steht auch mal eine Dose Ravioli, ich gebe es zu.
Nee, bei mir jetzt gar nicht mehr. Ich habe zuletzt mal wieder probiert, diese normalen, was heißt zuletzt, das ist auch schon wieder Jahre her, da habe ich, als ich über längeren Zeitraum hier alleine war, weil meine Frau auf Fortbildung war eine Woche, habe ich mir auch mal so Dosenravioli wieder geholt, allerdings diese Standard, nicht diese scharfen, sondern, oder gibt's ja hier diverse Hersteller, ja. Und nach dem ersten, oder sagen wir mal nach dem zweiten Löffel habe ich dann dankend abgelehnt, ja. Das war überhaupt nicht mehr meins.
Ja, also.
Aber was immer geht, eine Dose Linsensuppe, die habe ich eigentlich immer für Notfälle im Regal stehen.
Es kommt darauf ganz stark auf die Marke an, also, ja.
Nö, da tut's, okay, mittlerweile kriegst du ja auch nichts mehr unter dem Euro, aber bei uns, der Handelshof oder so, hatte früher die Eigenmarke für 89 Cent mal.
No. Okay.
War nicht schlecht, vor allem für das Geld, ja, wie gesagt, sowieso Essig und sowas gehört ja alles dazu, dann zu den Linsen, ein bisschen sauer, dann machst du noch ein bisschen was rein und dann war das echt okay, aber mittlerweile kriegst du die ja auch. Was kostet die mittlerweile? Auch schon knapp unter 2 Euro oder so?
Keine Ahnung. Also das ist da, also bei Dosen Linsen, da bin ich relativ konservativ, da bin ich sehr skeptisch.
Bonduell ist das für
mich. Ah, schon wieder Werbung ohne Bezahlung, meine Güte. So wird ja, okay, das.
Aber das sind halt so die typischen, wie gesagt, das kennt man halt auch noch aus der Jugend, ja.
Ja, nein, so.
Wobei Gemüse, gerade Erbsen und Karotten
alles
aus der
tief,
Dose.
Nee, das mache ich tiefgefroren.
Oder aus dem Glas genauso.
Nee.
War ich früher ein sehr großer Freund von.
Ja.
Wie gesagt, da hat halt die Mutter Erbsen, Karotten und sowas immer aus dem Glas gekocht oder aus der Dose. Habe ich immer sehr gerne gegessen. Mittlerweile auch nicht mehr.
Nee, da bin ich der Fan von TK-Ware. Das ist dann
ja,
okay.
Also das muss, genau.
gleich schockgefroren und dann hat man auch noch die Vitamine und das schmeckt dann natürlich auch wesentlich besser. Also tiefgefrorene Erbsen schmecken wesentlich besser als aus dem Glas. Mhm. Das ist korrekt. Schöne Grüße an meinen Eismann.
Ja. Ja, wobei, da musst du ja auch heute überlegen, ja, kannst du das noch leisten? Ja? War ja noch nicht günstig, aber da ging es ja auch nicht spurlos vorbei. Ja.
Aber wenn man da selektiv vorgeht, kann man auch ganz günstig einkaufen. Es gibt da ganz gute Sachen. Ne? Das ist so.
Wobei, ich habe zuletzt gesehen hier, wie Ben & Jerry's aufgeschlagen ist. Ich habe ja sowieso nie oder regelmäßig Ben & Jerry's gekauft, so vielleicht ab und zu mal. Mal ein Becher, so alle Schaltjahr ungefähr. Aber wie ich es jetzt gesehen habe, das, was sie mittlerweile für so eine kleine Packung haben wollen.
Ist auch ein bisschen gehypt, das Ganze.
Hm? Ja, das sowieso.
Das sowieso ist so.
Aber wie gesagt, vielleicht habe ich aber auch immer nur die Angebotspreise im Kopf. Ja, und war dann etwas überrascht von dem Preis, wie er da regulär ausgeschrieben war. Aber so viel für so eine kleine Packung Eis, so viel Geld. Früher hättest du gesagt, okay, da kannst du ja auch dieses, wie heißt es, Hagen?
Hagendust oder?
So ähnlich, keine Ahnung. Da hast du sowas für gekriegt. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, in Frankfurt in der Fressgasse, da gab es so einen eigenen Laden von der Marke. Mhm. Und da haben die damals schon irgendwie das Doppelte für eine Kugel Eis genommen oder so, wie normalerweise hier in beim Italiener oder so, in der Eisdiele. Und das fand ich schon viel, aber mittlerweile.
Ja, obwohl das natürlich auch vom Geschmack her nochmal ein Level über Ben & Jerry ist, nach meiner Meinung, das Häagen-Dazs-Eis. Ne? Also finde ich jetzt. Da hat man da gerne für etwas mehr ausgegeben.
Ich hatte beides vor Jahren das letzte Mal. Und wie gesagt, aktuell bei den Preisen, wie ich sie da gesehen habe im Supermarkt, dann würde ich da sowieso nicht zugreifen.
Ja, mein Gott. Das ist dann wieder so ein typisches Luxusprodukt, was man sich zum Genießen gönnt und nicht um das jetzt mit einem Suppenlöffel in sich reinzuschieben, das Ganze.
Ja, das ist so. Der Hofladen bei uns im Nachbarort hat mittlerweile von der Eismanufaktur hier in der Region, haben die ab und zu mal so ein paar Packungen, das sind so runde Becher, die die haben. Die sind auch nicht günstig, aber da kriegst du wirklich vernünftiges Eis. Wie gesagt, vor allem regional. Hm. Und der macht ein Pistazieneis.
Hm. Hammer.
Also sowas kannst du ja auch nicht jeden Tag holen, so einen Becher, weil der ist ja auch ruckzuck weggefuttert.
Ja.
Aber lecker.
Ja, lecker.
Ja, klar. Vor allem wirklich Pistazien drinne. Ja.
Ja.
Aber jetzt haben wir auch schon wieder so weit weg vom Thema.
Ja, aber gut.
Gesprochen. Auch schon wieder eine Stunde rum. Ja. Oh,
es war jetzt wirklich nicht inhaltlich die Bewerbung, um jetzt mal bei Tim Melzer eingeladen zu werden, nach dem Talk über Dosenravioli. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen steigern, was unsere kulinarischen...
Ich glaube, der Melzer hat in seinem Leben auch schon genug Dosenravioli gefuttert.
Ja, wenn man so hört, was er so von sich gibt, ist das richtig. Das macht ihn ja auch so sympathisch, die Ehrlichkeit und Bodenständigkeit bezüglich seiner kulinarischen Erfahrungen und Exzesse, sage ich mal. Ja, so ist das. Gut, dann lass uns mal versuchen, in die Sendung einzusteigen.
Wenn wir da jetzt nochmal irgendwie einen Einstieg finden, ja.
Ja, es ist ja immer schwierig, wenn man in der Kulinarik hängen geblieben ist. Da könnte ich quasi einen ganzen Podcast drüber machen. Also zumindest eine ganze Podcast-Episode.
Ja, Grillsaison hat wieder angefangen.
Ja, genau. Das stimmt.
Wild ist stark im Trend.
Ja.
Da könnten wir auch drüber reden, ja.
Also bei uns in der Region ist sowieso Wild sehr im Trend. Wir haben ja sehr viel Jagdgebiete und sehr viel Jäger. Und die bieten natürlich sehr viel an. Das ist hier ein Thema.
Ja, vor allem die Nachfrage ist ja jetzt auch während Corona und jetzt auch danach auf jeden Fall stetig am Wachsen. Ja, der Trend zeigt auf jeden Fall nur in eine Richtung aktuell.
Ja.
Gerade beim Wild, man hört es auch immer mehr aus dem Bekanntenkreis, die den Fleischkonsum ein bisschen eingestellt oder verringert haben und wenn dann vielleicht auch jetzt wieder, was heißt wieder, aber vermehrt dann vielleicht auch mal Wild dann einkaufen. Und sagen sie auch, gerade jetzt aktuell ja bei den gestiegenen Lebensmittelpreisen generell, auch beim Fleisch teilweise, also wenn du entsprechend Qualität halt kaufst und nicht nur dein abgepacktes im Discounter. Wild ist sehr preisstabil geblieben die letzten Jahre.
Ja, klar.
zumindest mal bei uns. Mhm. Ja. Und von daher ist das mittlerweile, je nachdem, auch vom Preis her eine Alternative geworden. Ne?
Absolut. Und natürlich, du weißt, was du im Endeffekt bekommst.
Ne? Ja.
Das ist das.
Ah, okay, aber auch wie da halt vom Händler oder vom Jäger deines Vertrauens dann halt auch wieder.
Ja, genau.
Aber ja, klar. In der Regel ist es ja draußen in der Natur groß geworden, hat sich sein Futter selbst gesucht.
Ja.
ja.
So ist das.
Ja, man darf halt nicht da zu viel an Bambi denken, wenn es dann in die Richtung geht, aber.
Naja, gut, ich bin ja eher so in Richtung Wildschwein unterwegs und da habe ich dann weniger ein Problem.
Ja.
So ein schönes Wildschwein-Bratwürstchen ist schon lecker.
Ja, Wildschweinschnitzel, Wildschweinbraten, da gibt es ja so genau. Viele Möglichkeiten. Ja.
Jetzt haben wir uns wirklich
doch wieder beim Essen,
die letzten veganen Hörer vertrieben, okay.
Ja, was heißt vertrieben? Können ja auch gerne über, alle also vegan ist jetzt nicht so mein Thema, aber vegetarisch?
Vegetarisch durchaus,
auch wenn es ums Grillen oder um Beilagen zum Grillen geht, wenn man dann doch vielleicht mal eine Wildbratwurst draufhaut.
Ja.
Weil das habe ich bei mir im Bekanntenkreis auch. Oder was heißt auch, ich habe eine Bekannte von uns, isst eigentlich fast kein Fleisch mehr, sag mal fast. Mhm. Weil wenn, wild, gerne, sagt sie. Mal, auch nicht jeden Tag oder so, aber mal, wenn Fleisch, dann mal wild oder wie gesagt, ein bewusst eingekauftes, sehr gutes Bio-Rindfleisch oder so. Aber ansonsten ernährt sie sich fast nur noch vegetarisch oder im Prinzip nur noch vegetarisch. Klar, warum nicht, ja?
Klar.
Wie gesagt, vegan wäre jetzt auch nicht so meins, aber.
Nee, nein. Also Käse.
Wir haben ja den Fleischkonsum auch ein bisschen eingeschränkt. Von daher, wie gesagt, aber vegetarisch kannst du so viel sehr schöne, gute Sachen machen.
Absolut, absolut. Gut. Okay, dann lass uns mal trotzdem versuchen,
versuchen wir es nochmal
in die heutige Sendung einzusteigen. Genau.
Ja.
Es gibt offizielle Bekanntgaben zu der Investitionsgröße in Indien. Bisher gab es ja immer nur so Gerüchte, wie groß die Investition von Foxconn ist in die Fabrikationsstätten, die da entstehen werden und entstehen sollen. Und da gab es ja eigentlich keine offiziellen Zahlen. Auch Foxconn hat sich relativ vage gehalten. Die haben zwar gesagt, wie viele Arbeitsplätze entstehen können, aber konkretisiert haben sie es immer bisher noch nicht. Und mittlerweile gibt es einen offiziellen Tweet der indischen Regierung. Dort heißt es, dass es eine Beteiligung gibt von einer halbe Milliarde Dollar. Und in der Phase 1 werden 25.000 neue Jobs entstehen. Das ist dann gestaffelt auf mehrere Phasen, logischerweise, weil die Fabriken ja erst entstehen müssen und somit entstehen natürlich dann auch sukzessive neue Arbeitsplätze. Es gibt, glaube ich, 12 Phasen insgesamt. Das heißt natürlich nicht, dass bei jeder Phase 25.000 neue Jobs entstehen. Da haben sich jetzt nicht konkret zu geäußert, wie die weiteren Phasen aussehen sollen. Aber Phase 1 bedeutet 25.000 neue Jobs. Ja, das ist jetzt die offizielle Bestätigung für die erste Phase. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das bezieht sich jetzt nur auf Foxconn. Natürlich sind ja auch andere Unternehmen vor Ort, die da aufbauen. Pegatron, Wistron, Luxshare, wie sie alle heißen. Das war jetzt nur ein offizieller Tweet von der indischen Regierung.
Ja.
Tja. Spannend.
Ja, sehr spannend. Vor allem mal gespannt, wie es weitergeht. Man hört auch einige kritische Stimmen mittlerweile aus Indien.
Ja.
Gerade in Bezug auf die ganzen Investitionen von diesen Hightech-Firmen, ja, gibt es ein paar kritische Stimmen, mal gucken. Ja, aber klar, schön, ja.
Ja.
Ich denke, Indien freut sich erstmal über die Investitionen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Kommen wir mal kurz zu Google. Da hatten wir in der Gang hat ja auch schon drüber gesprochen, auch gerade in den Nachrichten, wo es dann um Entlassungen ging. Jetzt kam bin ich über eine Nachricht gestolpert, da ging es darum, dass weiter Geld gespart werden soll, diesmal in Bezug auf Firmen oder auf Hardware jetzt für Mitarbeiter, die in der Vergangenheit bei Geräten Laptops bekommen haben, da vermehrt eigentlich auch Mac, sollen in Zukunft da, wo es möglich ist, ja, wo nicht wirklich dann auch irgend oder wo entsprechende Arbeiten halt das zulassen, halt auf Chromebooks gesetzt werden. Mhm. Da hatte ich einen interessanten Blogbeitrag gelesen im amerikanischen Blog. Da ging es darum, ja, vielleicht sollten sie doch besser ihren Ingenieuren Chromebooks geben, dann würden sie mal sehen, wie das Arbeiten mit dem Chromebook ist. Ja, dann würde es vielleicht auch mal Verbesserungen geben, dass man mit denen auch wirklich vernünftig arbeiten kann. Ja, fand ich ganz witzig, den Beitrag. Wobei da auch ein Funken Wahrheit natürlich drin steckt. Weil, ja, wie wir es auch schon mit iPad oder über iPads gesagt haben, bei Chromebooks ist es ja ähnlich, ja, was so die Möglichkeiten betrifft, ja. Und Büromaterial, auch wieder so ein leidiges Thema, kennt man ja auch aus der einen oder anderen Firma, ja, gerade was da an Spund teilweise existiert, ja, soll auch gespart werden. Ich fand eigentlich die Nachricht gerade in Bezug auf Hardware bzw. Ersatzgeräte, ja, wenn da irgendwo turnusgemäß was ausgewechselt werden muss, eigentlich ganz interessant. Klar, weil da ist natürlich Potenzial vorhanden, ja, wenn man überlegt, so ein Preisunterschied Mac zum Chromebook.
Kommt drauf an, es gibt natürlich mittlerweile auch Chromebooks, die nicht gerade günstig sind, ne? Aber so ein Standard-Chromebook ist schon wesentlich günstiger als ein MacBook, das ist korrekt, ja. Die steigen jetzt auch ganz groß in den Gaming-Markt ein. Einige Hersteller haben jetzt auch Chromebooks, Gaming-optimierte Chromebooks rausgebracht, ne? Soll jetzt auch der heiße Scheiß sein, angeblich.
In Bezug auf Cloud Gaming?
Oder? Ja, Cloud Gaming, ja, natürlich. Lokal ja, kannst du aufgrund der Leistung ja nicht viel abbilden, aber trotzdem cloud-basierte Technologien zu nutzen und das Notebook so ein bisschen angepasst, das Chromebook so ein bisschen angepasst zu haben, in Bezug auf, ja, was weiß ich, Tastaturbelegung oder wie, was auch immer, fancy Design oder Bildschirm, ja, keine Ahnung.
Bildschirmqualität, Auflösung, vor allem halt auch Rechengeschwindigkeit, um das halt entsprechend aufs Display zu bringen. Das, klar, die Rechenleistung findet ja im Netz statt und du streamst nur, aber trotzdem muss deine Hardware ja potent genug sein, das auch streamen zu können, vor allem auch
technisch und so
da weiter, halt up to date zu sein, dass du halt auch wirklich dann die Spiele vernünftig dann halt auch spielen kannst. Ja, okay, Chrome OS hat ja eine Vergangenheit schon ein bisschen, gerade auch was jetzt den App Store betrifft, dahin gearbeitet, da entsprechend kompatibel beziehungsweise halt auch für Android-Spiele geeignet zu sein. Da gab es ja einige Voraussetzungen, die halt ein Chromebook mitbringen muss, damit halt auch die Spiele dann vernünftig laufen beziehungsweise halt auch bedient werden können, weil die ja eigentlich auf Touch-Belegung ausgelegt sind. Da gab es ja in den letzten Jahren auch schon den Trend dahin und klar, Cloud Gaming ist ja wahrscheinlich der nächste heiße Scheiß. Ist ja auch ein Markt, der am Wachsen ist, der auch mit ein Grund ist, ja, warum gerade in England Microsoft ja so Probleme hat mit der Übernahme von Activision Blizzard. Weil die Zugeständnisse gerade im Cloud-Gaming-Bereich da ja anscheinend den Behörden nicht ausgereicht haben. wo die EU jetzt gerade ja zugestimmt hat. Und England da ein bisschen angepisst ist, ja, wieso und weshalb. aber naja, mal gucken, wie es letztendlich ausgeht. Das wird noch ein langer und schwieriger Prozess für Microsoft und Activision.
Ja, ja klar.
Aber Cloud Gaming, klar. Wenn die Infrastruktur dann mal passt.
Das ist das große Problem.
Das ist ein Thema, ja.
Das ist das große Problem. Es gibt natürlich Länder, da ist es kein Problem, auf die Netzinfrastruktur aufsetzen zu können, ohne dass es da Probleme gibt. Aber bei uns in Deutschland ist das, denke ich, flächendeckend noch ein sehr, sehr großes Problem.
Das Problem flächendeckend ist auch in anderen Ländern auf jeden Fall ein Problem, weil du auch da teilweise draußen, ich sag mal auf dem Land, einfach die Problematiken hast, dass du weder per Kabel, sei es jetzt DSL oder Glasfaser, also Kupfer oder Glasfaser oder aber auch selbst hier, was jetzt Mobilfunk betrifft, da genauso aufgeschmissen bist wie bei uns teilweise. Ja.
Naja, das will ich jetzt nicht sagen. Also ich sag mal, in Schweden, da habe ich jetzt einen relativ guten Einblick.
Ja,
okay, das ist,
ja, ich habe jetzt eigentlich auch wieder mehr die Staaten gemeint,
weil okay,
die Staaten
sind ja auch riesengroß. Gut, die Staaten, da
hast du teilweise auch Probleme wie bei uns.
Ja.
Und da nicht nur mit Mobilfunk, sondern teilweise auch mit der Stromversorgung.
Mhm.
Klar, gerade was jetzt so Skandinavien oder die Dänemark, Schweden etc. betrifft, ja, die sind da ein bisschen anders aufgestellt. Ja.
Ein bisschen ist gut, die haben da wahnsinnige Möglichkeiten und vor allen Dingen auch wahnsinnig gute Konditionen. Ne? Da können wir nur träumen. Das
ist auch nochmal so ein Thema, ja.
Ja, das ist der Wahnsinn. Aber gut. Dafür haben die andere Defizite. Also es gibt kein perfektes.
Ja, okay. Land, ne?
Also es ist halt so.
Ja.
So ist das.
So, genug dazu.
Ja.
Noch eine kleine Neuigkeit, da hatten wir kurz vor der Sendung schon drüber gesprochen. Mhm. Trobo sagt ja unseren Hörern bestimmt auch noch was in Bezug auf, wie hast du es schon gesagt, Attached Storage?
Direct Attached Storage.
Genau, Direct Attached Storage.
Genau, da sind sie ja eigentlich durch groß geworden damals, ja.
Trobo, ja, sehr nette Hardware damals, zumindest mal zu der Zeit, als das Ding ja gefühlt wirklich durch jedes Blog und jeden Podcast und jeden YouTuber irgendwie geprügelt wurde.
Oh ja.
Und da kam ja gefühlt auch jede Woche ein neues Modell raus, ja, wieder 5 Platten mehr, die reingepasst haben.
Mhm.
Wie gesagt, gefühlt. Es war ja nicht ganz so, ja, aber gefühlt, ja. Hatten auch immer eine sehr selbstbewusste Preisgestaltung. Zumindest mal nach meinem Empfinden.
Ja, also ich sag mal, wo die damals rausgekommen sind, mit dem, was sie konnten, also vom Feature-Set her, waren die Preise, denke ich, angemessen. Das hat sich dann aber alles so ein bisschen verwaschen, sage ich jetzt mal, weil auch Marktbegleiter rausgekommen sind. Aber zu dem, was das Ding konnte am Anfang, und war der Preis nach meiner Meinung angemessen. Das ist so mein Empfinden. Ja.
Genau, und dann wird es auf einmal ruhig.
Ja.
Und was auch nicht überrascht, weil an mir ging es vorbei, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt erst gerade in Bezug auf die News halt aus dem April erst jetzt mitgekriegt, dass die letztes Jahr im Juli schon Insolvenz angemeldet hatten nach diesem amerikanischen Chapter 11-Verfahren, was ja im Prinzip zum Ziel hat, Umstrukturierung Insolvenzverfahren beziehungsweise halt mit den Gläubigern zusammen halt das Ziel zu haben, das Unternehmen halt zu erhalten.
Mhm.
Im Prinzip geht es dann darum, halt Schulden erlassen zu bekommen etc. beziehungsweise über das Verfahren dann halt schuldenfrei zu werden, um dann halt mit neuen Strukturen dann halt weitermachen zu können, sobald das Verfahren halt abgeschlossen ist. Mittlerweile haben sie, oder jetzt haben sie im April gerade nach, oder umgestellt von Chapter 11 auf Chapter 7, was ja im Prinzip dann zum Schluss oder was ja zum Ende hin bedeutet, ja, dass im Prinzip dann alles liquidiert wird, was noch da ist, und dann das Unternehmen quasi nicht mehr weitergeführt wird.
Ja, also es kann bedeuten, dass das Stück für Stück verkauft wird bei Chapter 7 oder dass auch das Ganze, die ganze Marke Drobo komplett verkauft werden könnte. Genau,
vielleicht findet sich noch jemand, der Interesse dran hat, aber danach sieht es momentan leider nicht aus.
Ich meine, Drobo ist ja eine Marke, die ja schon öfter mal verkauft worden ist. Also sie war ja erstmal ein eigenständig gegründetes Unternehmen. Dann ging es, glaube ich, an Quantum. Und letztendlich sind sie ja bei Store, wie heißt der Laden? Moment, ich habe es mal extra aufgeschrieben, hochscrollen.
Store-Centric.
Store-Centric gelandet. Das ist ja der Mutterkonzern. Und ja, da sind sie jetzt endgültig in die ewigen digitalen Jagdgründe eingegangen.
Ja,
damals war das echt, gehen wir so ein bisschen nochmal in die Retro-Ecke. Das war zu den Anfangszeiten, wo wir angefangen haben zu podcasten. Da firmierten wir noch unter Apfelklatsch. Da wurden wir ja mehr oder weniger alle mit bestückt vom Hersteller mit so Dingern, die wurden großflächig verteilt und es wurde auch großflächig in der Podcaster-Szene drüber gesprochen, weil der USP zum damaligen Zeitpunkt war ja, du konntest einfach irgendwelche Platten, die du rumliegen hattest, egal in welcher Größenordnung, egal von welcher Marke, ob du jetzt eine 250 Gigabyte-Platte hattest, damals hat man nicht in Terabyte, da hat man teilweise noch in Gigabyte-Größen gehandelt und gesprochen, konntest du zusammenstecken und das Ding hat sich automatisch konfiguriert. Das war eigentlich RAID-Technologie für den Otto-Normal-Anwender vom Use-Case her oder von der Bedienung her. Du hattest sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten. Es gab dann zwar in der Software, die dann immer weiter gesponnen wurde oder weiterentwickelt worden ist, auch den Expertenmodus, wo du mehr machen konntest, aber du hattest halt die Möglichkeit, egal welche Plattengröße dort reinzuschieben und zu kombinieren und auch, wenn eine Platte kaputt gegangen ist, rausziehen, ja, das hat sich selbst gemanagt, du musstest halt nicht großartige Kenntnisse haben, was das, was die RAID-Technologie beanlangt und das war so damals sehr, sehr interessant. Allerdings hat sich das dann auch irgendwann nicht mehr großartig weiterentwickelt. Die ersten Systeme, die waren ja nur auf USB-Basis. Dann gab es einen Untersatz dafür, dass man das Ding mit USB und einem so einen Extraport verbunden hat, wo man das Ding dann zumindest ins Netzwerk hängen konnte. Das war dann so die zweite Stufe. Und dann ging es halt weiter, dass man dann auch Netzwerkmöglichkeiten hatte, aber das war dann auch letztendlich nur ein Netzlaufwerk, was ich ganz simpel im Netzwerk hatte und keinen Storage, also keine Netzoberfläche, wie wir es im klassischen Sinn heute haben, sondern es war ein ganz simples und einfaches Netzlaufwerk. Was im Prinzip nicht schlecht ist, wenn es gut funktioniert, aber dann gab es ja auch da Probleme, dass Datenverluste entstanden sind bei gewissen Firmware-Generationen, auch Produktgenerationen. Und das letzte Gerät, was ich von Drobo hatte, das ist mir leider auch kaputt gegangen, weil ich das für sehr innovativ gehalten habe. Das war der Drobo Mini. Das war ein kleines, kompaktes Thunderbolt-System, wo dann 2,5 Zoll Platten reingekommen sind und man konnte dann auch per M2-Slot SSDs als Cache reinhängen. Das Ding war erstmal sehr kompakt, sah super sexy aus und war sehr, sehr performant. Allerdings ist es dann irgendwann kaputt gegangen. Und ich würde auch keinem mehr empfehlen, jetzt irgendwo gebrauchte Drobos zu kaufen.
Nein.
Nee. Weil erstmal ist es nicht klar, wer den Laden aufkauft, ob der überhaupt weitergeführt wird. Und zweitens ist es so, man sollte kein RAID-System im Einsatz haben, wo kein Support mehr für bestehen wird. Ja. Oder wo es unklar ist, ob weiterhin Support bestehen wird.
Nee, es gibt ja aktuell gar keinen Support mehr.
Naja, das ist richtig. Aber kann ja sein, dass es jetzt Synology aufkauft und das irgendwie weiter am Leben erhalten möchte in irgendeiner Weise. Mal als Beispiel, wäre jetzt ein blöder Partner, weil Synology hat eigene Systeme. Keine Ahnung, oder Seagate oder wer auch immer vielleicht den Laden aufkaufen könnte, aber trotzdem, und jeder, der jetzt so ein Ding im Einsatz hat, dem würde ich jetzt auch ans Herz legen, sich mal Gedanken zu machen über ein anderes RAID-System, weil jetzt wird es Zeit. Schade. Vor allen Dingen auch von der Gehäusequalität. Die Dinger waren super gut verarbeitet. Das war echt High-End-Qualität. Echt toll. Ja. Aber okay. Ich glaube, also nach eigenen Aussagen, es gab da, glaube ich, eine E-Mail, die irgendwo aufgetaucht ist, die an Apple Insider weitergegangen ist von Store. Schon wieder den Namen vergessen. Wie heißen sie nochmal? Meine Güte.
Store-Centric?
Store-Centric, meine Fresse. Dass wohl die Corona-Krise denen so die Restrukturierung kaputt gemacht hat oder die Restrukturierungsphase kaputt gemacht hat. Also sie haben es nicht geschafft, durch die Corona-Krise zu kommen. Das war wohl so auch ein Grund, was man lesen konnte. Naja. Aber gerade doch im Homeoffice, da braucht man doch Backup und
Daten. Ich wollte es gerade sagen, ja.
Ja, das ist doch ideal, aber.
Das wäre eigentlich auch eine Chance gewesen, ja.
Genau. Also sie hätten dieses Mini-Ding weiterentwickeln sollen. Ich glaube, das war ein guter Weg, den sie da hatten, mit diesem Thunderbolt-Mini-System. Das hätten sie auf einen ganz aktuellen Stand bringen sollen, meinetwegen Thunderbolt 4 oder 3 Kompatibilität, das Ding war ja noch auf 2. Da sah ich einen guten Weg in dieser Mini-Geschichte, aber okay. Lang ist's her. Gut, auch schon wieder 10 Jahre. Wo das Zeug rauskam. Gut, es gibt ein paar Neuigkeiten zum MR Mixed Reality Headset von Apple. Da hast du anscheinend noch neuere Informationen, als ich sie habe.
Andere.
Andere, ja gut. Welche jetzt da konkret richtig sind, wissen wir jetzt auch nicht so richtig.
Boah, das kann man, glaube ich, bei der News so und so nicht nachvollziehen.
Ja. Der Oculus-Gründer äußert sich wohl sehr positiv zum Thema Mixed Reality Headset von Apple. Der gute Palmer Luckey, der hat gesagt, dass er hätte eine ältere Version von dem Headset gesehen und selbst diese ältere Version sei angeblich die Wucht in Tüten, sage ich jetzt mal, soll angeblich ihn wirklich weggeblasen haben. Ja, da bin ich gespannt, was er da gesehen hat oder ob er das überhaupt gesehen hat, weil du hast da jetzt nochmal eine ganz andere Sache zugehört, zu der ganzen Sache.
Ja, da ging es auch um die Neuigkeit, halt, dass Palmer Luckey das gesagt hat, wo dann gesagt wurde, dass er dass es nur heiße Luft wäre, dass er gar keine Hardware gesehen hätte, egal jetzt in welchem Entwicklungsstatus. Das nachzuvollziehen oder zu überprüfen, ist, denke ich mal, ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, klar.
Alleine schon von seinem Background her könnte es durchaus sein, dass irgendjemand, der vielleicht so ein Gerät mal zum Testen hatte oder auch von Apple selbst aus der Entwicklung heraus, wenn da auch privat vielleicht Kontakt bestanden hat, und wenn es auch über zwei Ecken ist, ja, dass man da vielleicht mal oder dass er da was gesehen hat oder man ihn da vielleicht auch mal nach Feedback oder so gefragt hätte, aber ja, wie gesagt, da beißt sich anscheinend der ein oder andere da jetzt auch schon wieder, was das beißt, aber da hört man aus verschiedenen Quellen halt verschiedene Infos. Wie gesagt, das zu überprüfen oder bestätigt zu kriegen, außer man hat wirklich auch dann Kontakt zu Apple irgendwo. Ja, weil, wie gesagt, Palmer Luckey hat es ja gesagt, ja, man steht ja auch dazu, aber inwieweit man das dann halt wirklich dann aus einer Apple-Quelle verifizieren kann.
Ja, das ist.
Außer sie würden selbst bei der Präsentation oder so Bezug drauf nehmen, dass sie vielleicht da mit dem einen oder anderen, der halt aus der Vergangenheit da schon mit Hardware zu tun hatte, vielleicht gesprochen oder sich Feedback geholt haben. Da wirst du davon, denke ich mal, eher nichts hören, ja.
Ja, aber dass da Apple zu Bezug nimmt, das halte ich für ausgeschlossen. Ist nicht in ihrer Art und Weise zu präsentieren oder, keine Ahnung, glaube ich jetzt weniger. Aber ja, ob er es gesehen hat oder nicht, das ist. Das ist sehr, sehr schwierig zu verifizieren, da hast du recht.
Ja.
Ja, also er hat dann auch noch angemerkt, dass es eine ganz kluge Strategie von Apple sei, den Leuten VR schmackhaft zu machen und so schmackhaft zu machen, dass es jeder haben will. Naja gut, das ist jetzt ja auch klar, dass das die Strategie von Apple ist und jeder Hersteller, der in irgendeiner Weise ein VR-Headset auf den Markt bringt, der möchte natürlich den Kunden das so schmackhaft machen, dass es jeder haben will. Das ist jetzt ja auch
Wobei, ich denke, Apple ist da momentan ein bisschen am Bremsen. War ich im Washington Journal jetzt gerade auch wieder einen Bericht drüber. Da, wie gesagt, anscheinend ist da Apple ein bisschen am Bremsen, gerade was halt jetzt Stückzahlen, Verfügbarkeiten, Preis betrifft. Man mungelt ja immer noch sowas im 2.000 bis 3.000 Dollar Range. Apple geht da selbst davon aus, dass sie am Anfang nicht so viele jetzt verkaufen werden davon. Von daher, wie gesagt, inwieweit das auch jetzt dann erstmal so als Consumer-Gerät positioniert wird, ja, oder von Apple angedacht, das muss man mal abwarten. Wenn man da jetzt alleine mal guckt, wie sich die Apple Watch entwickelt hat,
ja.
Oder wenn man vom Preis her mal vom iPad ausgehen, ja, da hieß es ja am Anfang auch irgendwie um die $1,000 und dann waren es, was, 500? Oder 400 oder knapp 500, wo es in Verkauf ging, als das dann vorgestellt wurde. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da sowas Extremes sehen werden bei der Brille. Dass sie günstiger wird als die 3000, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich denke nicht, dass die irgendwo jetzt 1000 bis 1500 oder so, ja.
Das glaube ich auch nicht, weil wenn diese Hardware-Gerüchte stimmen sollten, die wir jetzt gerade aktuell im Umlauf haben, die sind natürlich auch in der letzten Zeit sehr variiert, die Gerüchte. Da gab es ja die krassesten Spekulationen. Mittlerweile hat das ja so ein Level erreicht, wo ich sage, ja, dann hast du ja quasi ein Mac am Kopf, sag ich mal, ne? Weil ein M2 Pro soll drinstecken.
Hm, du hast auf jeden Fall ein iPad am Kopf, ja.
Das auf jeden Fall.
Was die Power betrifft.
Ja. Sogar noch mehr.
Ein iPhone, ja.
Sogar noch mehr, weil wenn da wirklich ein M2 Pro drinsteckt, das aktuell leistungsstärkste iPad hat nur ein M2, was heißt nur, das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Aber da soll angeblich ein M2 Pro drinstecken, 12 GB RAM und 512 GB SSD. Das ist natürlich Power, ne? Und das erklärt dann natürlich auch, dass dass das Ding nur von der Laufzeit, also von der Akkulaufzeit nur 2 Stunden halten soll. Bei der leistungsstarken Hardware ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Weil ja nicht nur die SoCs brauchen Strom, sondern natürlich auch die ganzen dementsprechenden Displays, Sensoren und was und weiß ich, was da noch alles drin hängt. Naja, ich bin gespannt. Und wie gesagt, wenn das wirklich drinstecken sollte, dann erklären sich dann auch die spekulierten Preise. Naja, gut. Und Apple hat sich jetzt auch offiziell den Markennamen XROS oder XROS als Wortmarke gesichert. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich der Name für das Betriebssystem. Ja. Bin ich gespannt. Am 5. soll es ja soweit sein.
Am
5. Juni, genau.
Ja, bei WWDC.
Ja. Ich würde mich kaputt lachen, wenn Sie gar nichts vorstellen. Zumindest nicht in diese Richtung.
Es gibt einige, die halt jetzt wirklich spekulieren, inwieweit man in dieser kurzen WWDC-Keynote halt ein Produkt wie diese Brille halt unterbringen kann, weil da doch viel Erklärungs- und Präsentationsbedarf besteht, ja.
Naja, sie sind ja nicht an ein Zeitlimit gekoppelt. Die können das ja, ne?
Also in der Regel sind die ja so um die 2 Stunden etwas kürzer.
Ja.
Also von daher, du kannst ja jetzt keine 3-Stunden-Veranstaltung draus machen. Also könntest du schon, aber ich gehe nicht davon aus, dass Apple da jetzt eine 3-Stunden-Veranstaltung draus macht. Auch wenn wir schon gesehen haben, ja, ein paar Sachen, die man eigentlich so auf der WWDC vielleicht erwartet hätte, ja, gerade auch wie Final Cut beziehungsweise
Logic,
genau. Ja. Die wurden jetzt schon vorgestellt.
Ja.
Die gerade jetzt auch die Sachen, die jetzt die Accessibility Features, die halt jetzt nochmal vorgestellt wurden. Das sind halt so alles Sachen. Die so WWDC-Potenzial eigentlich gehabt hätten, ja, die du halt jetzt schon gehabt hast,
ja.
Wo man davon ausgehen kann, dass sie sich da Luft schaffen oder Raum schaffen für die Sachen, die sie halt auf der WWDC dann auch wirklich dann präsentieren wollen. Wenn man mal davon ausgeht, welche andere Hardware wir erwarten, nämlich im Prinzip keine, vielleicht noch ein MacBook Air 15 Zoll, ist, denke ich mal, genügend Zeit da, um halt auch über die Brille zu sprechen, ja.
Ja, obwohl, die
Brille zu präsentieren.
Zum Thema Barrierefreiheit und diese ganzen Bedienungshilfen, da kann man auch das von der anderen Seite betrachten. Apple haut traditionell jedes Jahr zum Tag der Barrierefreiheit eine Pressemitteilung raus und stellt da so einige Dinge vor oder erklärt da was. Da könnte man auch sagen, okay, das ist schon Tradition. Allerdings präsentieren sie jetzt nicht in so einem großen Umfang Features. Also das ist so eine gemischte Gemengelage, sage ich jetzt mal. Das kann man so interpretieren in Richtung WWDC, dass man sich da was frei halten will, dass man sich das so rausnehmen will, dass man Platz hat für das Headset. Oder man kann auch sagen, okay, sie haben jedes Jahr zum Tag der Barrierefreiheit Dinge vorgestellt oder Features vorgestellt. Da kommen wir aber im Laufe der Sendung nochmal zu auf diese Geschichte mit den Bedienungshilfen. Ja. Gut. Schauen wir mal. Es ist ja nicht mehr lange hin.
Es ist nicht mehr lange hin und Sie haben es ja durch das Format, was Sie jetzt haben und was Sie auch beibehalten, sehr gut im Griff, das entsprechend gestrafft und auf dem Punkt halt in Videoform zu bringen. Ja, es ist ja kein Live mehr. Von daher, ich mal, ist das schon alle können wir davon ausgehen, dass wir die Brille da auf jeden Fall sehen werden, weil dann wurde auch wieder spekuliert, ja, am besten wäre es, man macht eine extra Veranstaltung für, ja, vielleicht auch im Herbst erst, Also wenn du so eine neue Plattform bringst, ist, glaube ich, die WWDC die beste Möglichkeit, gerade weil du die Entwickler ja auch mit entsprechend ins Boot holen willst, und zwar frühzeitig, dass das Produkt vielleicht dann erst im Herbst kommt.
Ja, klar.
Oder vielleicht dann auch in entsprechenden Stückzahlen erst dann verfügbar sein wird. Okay, aber du willst doch, wie gesagt, jetzt gerade zur WWDC, ja, wo es ja um Entwickler geht, die dann da doch mit an Bord holen. Ja.
Naja,
was interessiert da im Prinzip ein MacBook Air 15 Zoll? Außer du willst da dann halt damit deine Projekte halt oder dein Xcode halt nutzen. Was ist da oder was spielt da für eine Rolle ein Mac Pro? Ja.
Richtig. Na gut, ich meine, das 15 Zoll MacBook können Sie vorstellen, das ist in 5 Minuten abgehandelt. Das ist ja letztendlich nur ein größeres Display. Ja. Das kann man schnell, das könnten Sie eigentlich auch jetzt vor der WWDC per Pressemitteilung vorstellen, weil es ja, wenn die Gerüchte stimmen, ja wirklich nur ein größeres Display sein soll.
Ja,
und wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Akkulaufzeit, weil du auch ein bisschen mehr Akku reinbekommst, was aber durch die größere Display-Diagonale wahrscheinlich nicht gerade 1:1 aufheben wird, nehme ich mal an. Naja, egal. Es bleibt spannend.
Ja.
Wo wir gerade bei MacBooks waren, gab es auch ein paar Informationen von Mark Gurman zum M3-Chip in Kombination mit dann mit der nächsten MacBook Pro-Generation. Und da hat er geschrieben, dass der M3 Pro im MacBook Pro schon im Testlauf ist und dass es sich dabei bei der Pro-Version um ein 12-Core CPU und um eine 18-Core GPU handelt mit 36 GB RAM. Und diese Konfiguration sei schon im Test und dieses Gerät oder diese MacBook Pro Generation in Kombination dann halt auch mit den M3 Pro und M3 Max, die soll dann erst nächstes Jahr rauskommen. Ja, das ist ja auch relativ klar, weil die aktuellen MacBook Pros, die kamen ja erst jetzt raus und ich gehe mal davon aus, dass dieses Jahr in Bezug auf MacBook Pros nichts mehr kommen wird. Und das soll auch nach seinen Aussagen wohl auch erst, wie gesagt, 2024 soweit sein. Produktionsbreite 3 Nanometer. Und der M3 in der Standardversion, der soll dann, wie gesagt, Updates schaffen für den iMac und für das MacBook Air. Ja, und für den Mac Mini und auch diese ganzen Standardrechner in Anführungsstrichen. Und ob das dieses Jahr noch rauskommt, Ende diesen Jahres, das konnte ich jetzt gar nicht daraus erlesen. Oder ob das auch erst nächstes Jahr kommen soll, das weiß ich nicht. Da hat er sich, glaube ich, auch nicht so konkret geäußert, ob jetzt die Standard-M3-Version dieses Jahr schon kommen soll. Keine Ahnung, weiß ich
nicht. Ja, die Frage ist ja auch, ist das wieder das 13er?
Du redest jetzt von MacBook Air?
Nee, MacBook Pro.
Ach so, dieses ganz außer Art geschlagene alte Design meinst du noch?
Ja. Weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht nochmal zusammen damit mit MacBook Air etc. einen Refresh kriegen würde.
Ja, soll ja.
Außerhalb des 14er und 16er Zyklus. Wobei, wie gesagt, das Ding macht ja nach wie vor in meinen Augen gar keinen Sinn mehr.
Ja, ja, ich möchte wirklich gern wissen, wenn es jetzt wirklich noch ein Update bekommen sollte, was ich wirklich inständig nicht hoffe, warum Apple das im Sortiment lässt.
Ja, es verkauft sich ja nach wie vor wie
geschnitten. Das kann der einzige Grund sein, dass sich das Ding noch verkauft.
Aber warum?
Ja, ich weiß es nicht. So interessant ist es vom Preis auch nicht. Natürlich kennen wir nicht die Konditionen bei richtig großen Volumenabnahmen bei irgendwelchen Firmen etc., aber auch wenn du größere Volumen abnimmst, vom MacBook Air bekommst du natürlich andere Konditionen. Das ist jetzt ja nicht nur exklusiv auf dieses Einsteiger-MacBook Pro gemünzt. Also ich kann es nicht verstehen. Oder und vor allen Dingen, da schleppen die eine Touchbar durch, die wirklich, keine Ahnung.
Ja. Die andere Frage ist ja auch wieder, wie wird momentan oder wie plant Apple. Wie plant Apple momentan überhaupt die Chipproduktion und die Kapazitäten, die sie haben, für welche Gerätefamilien auch? Weil wir haben ja einmal schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass ja gerade im, wie gesagt, der Prozess oder die Produktion mit den 3-Nanometer-Prozess läuft ja schon, dass da 55% gute Chips vom Band fallen. Ja, alle 55 bis 60% wahrscheinlich aktuell gute Chips vom Band fallen in der Produktion. Und das muss ich ja aufteilen auf Chips für die neuen iPhones und natürlich dann die M-Versionen für iPad und für Mac. Mhm. Auch wenn sich Apple nach aktuellen Informationen von der kompletten Produktionskapazität von TSMC 90% gesichert hat.
Ja.
Ja, also im Prinzip fast alles, ja, bis auf ein paar Stunden am Tag wahrscheinlich oder im Monat an Produktion, ja, hat sich Apple da alles gesichert, ist ja immer die Frage, gerade wenn man mal über das iPhone oder vom iPhone spricht, ja, was ja eigentlich so der Umsatztreiber und ja auch die Stückzahlen betrifft, wie gesagt, wie viel Chips oder wie viel von diesen 90%, die sie produzieren oder von dieser Kapazität haben, ja, sind dann wirklich dann geplant fürs iPhone. Wie viel sollen dann in welcher Version dann fürs iPad produziert werden, beziehungsweise dann welche Versionen für die Macs oder beziehungsweise für welche Macs? Ja, wie sind da überhaupt die Kapazitäten da, um dann Pro, Max, Ultra etc., je nachdem, und dann ja auch die Varianten für die Mac Pros dann entsprechend zu produzieren?
Ja.
Das bestimmt ja dann auch, wann, wie, welche Produktupgrades dann überhaupt gemacht werden können. Mhm. Und ich denke mal, momentan liegt so wirklich das Hauptaugenmerk drauf, entsprechend Stückzahlen zu produzieren für die iPhones.
Mhm. Klar.
Dass du da wirklich die Nachfrage dann auch bedienen kannst, je nachdem, wenn das wirklich auch wieder ein relativ interessantes Update wird, ja, und die Nachfrage entsprechend groß ist, willst du da natürlich auch iPhones verkaufen können.
Ja, das ist das im September. Das wichtigste Produkt, keine Frage. Das ist das.
Und genau, dann ist halt die Frage, welche Chips fallen dann noch vom Band, ja, für andere Produkte. Ja.
So ist es. Ja, und die Frage ist, was passiert mit dem Mac Pro? Ne? Also welchen Chip bekommt der Mac Pro? Mhm. Also wenn er dieses Jahr noch kommt, dann wird er mit Sicherheit logischerweise kein M3 bekommen, weil ein Standard M3 werden die da wahrscheinlich zu 99,9% nicht reinklöppeln. Gibt es dann einen speziellen M2 Max oder sogar ein Ultra? Ultra haben wir ja noch gar nicht. Das Maximale ist ja der M2 Max. Und gibt es da wirklich jetzt einen gesonderten SoC, der jetzt aus der kompletten Reihe tanzt und jetzt nicht in diese Linie, in diese SoC-Topologie reinpasst? Das vermute ich fast schon eher, dass das eine gesonderte Stellung bekommt, das Ganze. Weil wahrscheinlich auch diese Mac Pro Update-Zyklen anders laufen werden als bei den normalen Rechnern. Also,
ja, wir hatten da ja schon über die Problematik gesprochen, ja. Gerade in Bezug auf das Studio. Das ist halt eine schwierige Nuss, die Apple da zu knacken hat, ja.
Ja, das ist so. Das ist so. Da bin ich echt, vielleicht gibt's auch gar keinen Mac Pro. Wer weiß.
Nee. Also der wird kommen. Wie er dann letztendlich aussieht und welcher Chip drin steckt. Das ist halt das große Fragezeichen.
Vielleicht gibt es ja nur ein Mac Studio Pro. Dann,
ja, die Frage ist halt wirklich, wie wird er sich positionieren im Vergleich zum Studio? Ja.
Vor allen Dingen, Sie haben ja auch gar nicht gesagt, weil es gab ja diese, wo Sie den Studio vorgestellt haben, da haben Sie doch irgendwie, da haben Sie konkret nicht von einem Mac Pro, glaube ich, gesprochen. Sie haben nur gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Tag oder für ein andere irgendwas so sinngemäß hat er da gefaselt. Ich glaube nicht, dass er konkret von einem Mac Pro gesprochen hat. Also muss das Ding auch nicht unbedingt Mac Pro heißen. Sie könnten jetzt zum Beispiel auch ein Mac Studio Pro.
Also Mac Pro, gerade wenn man mal zurückguckt, als ja Apple Silicon vorgestellt wurde, hieß es ja, die komplette Produktpalette, also inklusive
ja, stimmt, Mac Pro, hast recht. Ja.
Soll umgestellt werden auf Apple Silicon.
Ja, genau.
Der ich glaube, Sie haben ist sich im Prinzip der letzte.
Sie haben der sich
Mac Studio war ja neu.
Ja, hast recht. Mhm.
Wie gesagt, der Mac Studio war ja im Prinzip neu, außer wir würden mal davon ausgehen, das ist ein aufgeblasener Mac Mini.
Ja.
Dann ist der Mac Studio ja im Prinzip neu. Und wie gesagt, das letzte ist halt jetzt der Mac Pro. Mhm.
Ja, du hast recht, die haben ja dann diese Produktpalette abgebildet auf dieser Slideshow oder auf dieser Folie quasi und haben gesagt, das wird komplett umgestellt und da war der Mac Pro abgebildet. Also kann man davon ausgehen, dass sie dann auch bei dem Produkt-Line-Up so bleiben werden oder bleiben, wie es jetzt dasteht. Das ist richtig. Mhm. Genau. Ja, es bleibt spannend. Ich würde ja gerne Mac Pro sehen, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis das Ding kommt. Ja,
ich denke nicht, dass wir auf die WWDC was sehen werden, weil
das wird ein Herbst-Event. Der Mac Pro
hat, glaube ich, auch gerade jetzt mit der Umstellung auf Apple Silicon ein bisschen Erklärungspotenzial.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich denke, das würde sich da ein bisschen oder Apple würde sich da schwer tun, gerade was die Zeitaufteilung betrifft, weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt mit den beiden Produkten eine Keynote von, keine Ahnung, 3 Stunden oder länger machen wollen. Die haben so gute Erfahrungen gehabt jetzt die letzten paar Mal mit der WWDC und dem Format, was sie jetzt haben. Ja.
Kann
ich mir nicht vorstellen, dass beides da wäre.
Also wenn die Brille kommen sollte auf der WWDC, kommt auch kein Mac Pro.
Die kommt.
Ja, und kommt. Deswegen
bin ich jetzt eigentlich sehr sicher, dass sie kommt.
Der Mac Pro bekommt ein extra Event. Vielleicht dann auch mit einem neuen Display oder so zusammen vorgestellt, wie sie es ja schon getan haben damals. Mhm. Das wäre ja auch Zeit, dass da mal was Neues kommt, nach meiner Meinung. Jetzt nicht unbedingt von der Leistung her, aber preislich etwas angepassteres Display.
Ja, Display bin ich schon nicht mal so überzeugt. Ich denke, das ist einfach wirklich dem Umstand geschuldet, dass sie jetzt halt mit der Brille soweit sind.
Ja.
Und wie gesagt, dass sie das Problem haben mit dem Prozessor.
Ja, so ist es. Tja. Anyway, wir können es nicht beeinflussen.
Nee, wenn es danach ginge, wäre der Mac Pro schon da.
Ja, ja. Und das zum Preis von Mac Studio.
Mit dem M2 Ultra und das Problem ist halt Mac Studio, aber.
Ja, naja, also.
Also für ein Übergangsprodukt ist der Mac Studio eigentlich auch schon wieder zu sehr engineert, weil ansonsten hättest du einfach einen Mac Mini nehmen können und hättest da was drin gesteckt.
Böse Zungen behaupten, sie haben einfach nur einen Mac Mini aufgeblasen. Ne? Das hast du eben schon gesagt und letztendlich von der Grundfläche ist er das ja auch. Aber der steckt natürlich durch die Kühltechnik, die da drin steckt. Und
alleine der Ultra, wie gesagt, du hast den Chip für den Studio da zusammengeklöppelt. Ja, wo wir eigentlich davon ausgegangen wären, dass die Power in Mac Pro kommt. Jetzt hast du den Studio. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding eine Übergangslösung ist.
Nee, ich hoffe es mal nicht.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass Apple stillschweigend den Mac Pro wieder streicht.
Nee, ich glaube, das ist...
Von daher... Die sind halt echt in einer schwierigen Situation, was
Mac Pro betrifft. Ja, das ist so. Das ist so. Ja, ich meine, du hast recht. Ja, der Ultra ist ja der einzige, oder der Mac Studio ist ja der einzige Rechner, der den Ultra hat. Es gibt ja derzeit keinen anderen Rechner, wo der Ultra-Chip drinsteckt. Das ist richtig. Ja. Gut. Dann lass uns nochmal auf die Bedienungshilfen zurückkommen, die Apple ja in einer Pressemitteilung vorgestellt hat. Da haben wir ja gerade schon, das haben wir gerade schon angestriffen, angeschnitten, das Thema. Ich möchte jetzt nicht alle Bedienungshilfen vorstellen, die Apple da präsentiert hat, weil das ist ein bisschen umfangreicher. Da sieht man mal wieder, dass es ein Kernthema bei Apple ist. Und wenn man sich zurückerinnert, die allerersten macOS-Versionen und noch weit vor macOS, also ich glaube bei System 7.5 haben sie die ersten Bedienungshilfen eingeführt. Da ist Apple schon ein Pionier im Bereich von den auf Deutsch übersetzten Bedienungshilfen. Da waren andere froh, dass sie überhaupt ein grafisches Betriebssystem auf die Beine gestellt haben. Da hat Apple schon an Bedienungshilfen gedacht. Und das ist schon sehr lobenswert. Und das ist eine Tradition, die sich dann durchgezogen hat. Später hat es dann natürlich auch iOS bekommen und dann auch alle anderen Betriebssysteme. Sogar WatchOS hat ja letztendlich schon das Thema Bedienungshilfen eingebaut und unterstützt da die Nutzer und Nutzerinnen. Und jetzt sind sie noch einen ganzen Schritt weitergegangen in Bezug auf synthetische Stimmerzeugung. Das bedeutet, es gibt ja Krankheiten, wo man schon den Verlauf voraussehen kann und wo man schon weiß, aufgrund der Erfahrungswerte, dass der Patient seine Stimme, seine Sprache verlieren wird. Und Apple möchte es den Patienten, den Nutzern ermöglichen, ein synthetisches Abbild seiner Sprache zu erzeugen oder seiner Stimme zu erzeugen, damit das Ganze etwas persönlicher klingt. Das nennen sie Personal Voice, und das bedeutet, man muss das System trainieren, und dadurch, dass man oder wie trainiert man das System? Man muss einen bestimmten Text vorlesen. Der Text ist im Schnitt 15 Minuten lang, kommt natürlich darauf an, wie lange man braucht, ihn vorzulesen, aber so ein Durchschnittswert von 15 Minuten hat man, den Text halt vorzulesen, oder man braucht halt 15 Minuten, um den Text halt vorzulesen. Und aus dieser erzeugten Sprachdatei, aus dieser erzeugten Aufnahme, erzeugt dann das System eine persönliche Stimme, die der Originalstimme des Nutzers halt, die Originalstimme halt nachempfunden ist. Viele sagen, das klingt sehr, sehr gut. Was ich da bisher so in Demos gesehen habe, da kam heute Morgen was ganz Aktuelles raus, also jeweils bei mir im RSS-Reader war da was ganz Aktuelles zu hören, klingt es schon relativ authentisch, aber es ist jetzt nicht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Also da muss man schon Abstriche machen. Aber es klingt schon besser.
Die Frage ist ja, der Anspruch auch, soll es zum Verwechseln ähnlich sein oder soll man die Stimme nur erkennen?
Genau. Aber es ist schon.
Weil zum Verwechseln ähnlich würde ja das wieder so ein bisschen schwierig. Ja. Aber wie gesagt, solange die Stimme als das oder als diejenige Stimme sehr gut zu erkennen ist, muss sie für mein Empfinden her jetzt nicht unbedingt perfekt sein.
Nein, so sehe ich das auch. Sie klingt aber schon wesentlich persönlicher als eine generische, synthetische Stimme wie von der Dame, von Apple, von Siri oder was weiß ich. Also es hat einen persönlichen Touch, und das ist auch schon mal ein sehr, sehr guter Weg, finde ich, den Apple da einschlägt, und erleichtert natürlich dann auch die Kommunikation mit dem Patienten, wenn er seine Sprache verloren hat, mit den bekannten Verwandten etc. Und es ist ein ganz anderer persönlicher Charakter, als wenn man da jetzt auf komplett synthetische Dinge zurückgreift. Obwohl es ja auch synthetisch ist, aber mit einem persönlichen Touch. Man kann aber auch keine Daten nehmen, die schon existieren. Das bedeutet, wenn man jetzt schon Aufnahmen hat in irgendeiner Weise, zum Beispiel bei uns beiden dürfte es kein Problem sein. Es gibt genügend Aufnahmen im Internet, wo man das erzeugen könnte. Aber nein, man muss diese Worte einsprechen, die halt dort vorgegeben sind. Also man kann jetzt nicht auf Material zurückgreifen, was schon existiert. Also es muss noch eingesprochen werden. Also muss der Patient auch noch oder der Nutzer auch noch bei Stimme sein. So, funktioniert auf dem Gerät, und somit liegen die Daten auch lokal auf dem Gerät. Das Ganze wird halt auf dem Gerät erzeugt. Und wenn man das Ganze synken möchte, muss man das aktivieren. Also es ist ein Opt-in-Prozess. Und dann wird das über die iCloud synchronisiert, auch auf die anderen Geräte. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man die Stimme verloren hat, und man hat dieses Personal Voice Profil erstellt, dann ist natürlich Backup auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der Sache, finde ich, weil man hat ja denn nicht mehr die Chance, in irgendeiner Weise das neu zu erstellen. Da ist das Backup dann Gold wert, und da hoffe ich, dass Apple da vernünftige Backup-Strategien fährt. Tja. Aber beeindruckend, also ich finde das sehr beeindruckend, was Apple da gezeigt hat. Also das ist schon Next Level, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Hm. In Kombination dazu gibt es dann auch noch Live Speech. Wenn man halt die Stimme generiert hat, kann man dann in einem FaceTime-Telefonat oder in einem ganz normalen Telefonat entweder vorab gespeicherte Sätze, die man immer wieder verwendet, oder irgendwelche Floskeln, die man immer verwendet, dann im Gespräch, in Anführungsstrichen im Telefongespräch, abspielen lassen, oder man kann was eintippen und er gibt das dann instantan dem Gesprächspartner weiter, oder er klingt dann halt die Personal Voice. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, und dann gibt's da noch eine andere Funktion, die ich ganz interessant finde. Die nennt sich Point and Speak. Point and Speak bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo was hat, was man nicht lesen kann und anvisiert mit der Kamera, dass man das dann halt vorgelesen bekommt. Also wenn man das mit der, ja, so eine klassische Lupenfunktion, ja, was weiß ich, ein kleines, irgendwas Kleingedrucktes auf einer Verpackung etc. Auch noch eine sehr nette Funktion. Ja, es gibt auch noch eine Menge anderer Funktionen, aber die möchte ich jetzt hier gar nicht alle zum Besten geben. Ich habe jetzt nur mal die zwei oder die drei interessantesten Dinge rausgesucht. Tja, hat mich jetzt nachhaltig beeindruckt.
Ja, es ist eine wirklich schöne Funktion, ja.
Ja, so ist es. Gut. Nachhaltig ist auch ein gutes Thema. Dann war das jetzt überhaupt das nächste Thema? Jetzt bin ich ja ganz durcheinander. Doch, es ist das nächste Thema. Nachhaltigkeit. Die Firma Logitech will mit iFixit zusammenarbeiten. Bedeutet, sie möchten ihre älteren Mäuse, also sie fangen mit einer etwas älteren Maus-Serie an, oder sie möchten den Kunden von diesen älteren Mäusen ermöglichen, sie selbst zu reparieren. Und da haben sie sich halt iFixit mit ins Boot geholt. Das ist nach meiner Meinung auch ein cleverer Schachzug, weil die wissen, was sie tun. Die haben eine jahrelange Erfahrung in dem Bereich. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Kooperation. Es können ja nicht alle selbst in die Hand nehmen, wie es Apple im Moment tut. Und wenn man dazu halt nicht in der Lage ist, dann sollte man sich halt Partner ins Boot holen. Und das hat Logitech sehr clever gemacht und bieten halt zusammen mit iFixit entweder Ersatzteile an oder auch Reparaturanleitungen in Kombination mit Ersatzteilen logischerweise oder auch ganze Reparaturkits, wo dann auch Werkzeuge dabei sind, natürlich dann auch die Reparaturanleitungen, das ist A und O bei der ganzen Geschichte. Und man hat halt die Möglichkeit, seine älteren Mäuse zu reparieren. Und sie fangen halt mit der MX-Serie an. Die gibt es ja auch schon mittlerweile sehr lange, also mit der MX Master Serie. Die MX Master 3 Serie beginnt, die gibt es ja mittlerweile auch in ganz verschiedenen Ausbaustufen und verschiedenen Generationen. Und es beinhaltet derzeit 11 Mäuse, die von Beginn an reparierfähig sind oder wo iFixit Ersatzteile liefern darf und kann. Und das wird sich, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen dieser Pressemitteilung liest, in den nächsten Jahren auch noch auf andere Generationen erweitern. Das klingt alles sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Und Logitech hat auch schon bekannt gegeben, auch so ein bisschen indirekt, dass sie die zukünftigen Produktgenerationen auch immer mehr auf diese Selbstreparaturfähigkeit anpassen wollen. Ja, bin ich gespannt. Es gibt ja so Dinge, auch gerade bei diesen kabellosen Mäusen, ich nehme jetzt mal exemplarisch den Akku, den könnte man ja auch so gestalten, dass man ihn auch ganz ohne Werkzeug tauschen könnte. Dass man da jetzt noch eine Reparaturanleitung braucht und spezielle Ersatzteile, ja, darüber kann man ja auch diskutieren. Exemplarisch kann ich auch mal einen Preis nennen, 24,99 soll so ein Akku kosten. Ja,
okay, aber die Problematik, da hast du doch wieder wie bei den aktuellen Smartphones auch.
Die Größe, ja, und die Funktionalität, genau. Ja. Ich kann mich an eine Logitech-Maus erinnern, da konnte man eine handelsübliche Batterien unten reinstecken. Aber ja, gut, die hatte natürlich auch nicht diesen Funktionsumfang wie natürlich so eine MX Master. Ja, darüber kann man diskutieren, klar. Es bezieht sich natürlich nicht nur auf die Akkugeschichten, sondern auch natürlich auf andere Ersatzteile, das Mausrädchen, Taster und was man so alles braucht oder was alles an einer Maus kaputt gehen kann. Ja. Schöne Idee. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Es ist natürlich dann auch mal ein Rechenexempel, ob es sich dann überhaupt rechnet für den Endkunden preislich, das Ding selbst zu reparieren oder sich gleich eine neue Maus zu kaufen. Das ist natürlich, es muss natürlich auch preislich attraktiv sein. Wenn ich da jetzt so einen Preis.
Muss natürlich günstiger sein, als
sich neu zu kaufen.
Oh, das war meine Cola-Flasche, Entschuldigung.
Ich hoffe, sie war zugeschraubt.
Und leer.
Ja, gut. Nein, es muss halt preislich attraktiv sein. Und wenn ich zum Beispiel nur 10 Euro Unterschied habe zu einer komplett neuen Maus, dann kaufe ich mir natürlich eine neue Maus und lege die 10 Euro gerne drauf, weil ich habe dann ja auch ein neues Mausgehäuse, was nicht abgekrabbelt ist und nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Ja, du
hast Garantie wieder.
Ich habe eine Garantie wieder und so weiter. Also es muss preislich nach meiner Meinung sehr attraktiv sein, selektiv da irgendwelche Ersatzteile zu tauschen.
Ja? Es sollte preislich einen Vorteil bieten, aber wie gesagt, allein in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit,
ja,
es würde natürlich dann Sinn machen, oder mehr Sinn machen, nur den Akku zu tauschen. Ja, selbst wenn du vielleicht keinen Preisvorteil hättest. Wie gesagt, dann ist halt wieder die Frage mit Garantie etc. Ja, das bringt ja auch nochmal ein paar Sachen mit sich, das Thema. Aber unter dem Aspekt, wie gesagt, solange du im Endeffekt nicht so viel bezahlst wie für ein neues Gerät.
Genau.
Oder vielleicht sogar mehr. Ja, das ist ja, da muss man ja auch aufpassen, wenn wir bei dem Thema schon mal sind. Je nachdem, wenn du zum Beispiel Seifenspender hast und oder gerade im Bereich Flüssigseife und da Refills kaufen willst, musst du echt aufpassen. Mir ist das zuletzt aufgefallen. Ja, da hätte ich außerhalb von irgendwelchen Angeboten für den Refill mehr bezahlt, ja, als für den Spender selbst, ja, mit
Füllung. Genau. Und das ist das Problem.
Das darf nicht sein.
Ja. Das darf nicht sein.
Das kann im Prinzip nicht sein.
Und
wieso sollte ich da mehr oder gleich bezahlen? Ja, wie gesagt, aber das sind ja hoffentlich die Ausnahmen.
Ja.
Aber wie macht auf jeden Fall Sinn. Klar, ja, gerade in Bezug auf Arbeit, die man dann auch noch investieren muss.
Genau.
Ja, inwieweit ich dann 30 Schrauben eventuell lösen muss, ja, oder eine Stunde brauche, um nur einen Akku zu tauschen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist halt wieder die Frage, ja, kann ich das Produkt nicht gleich auf den oder auf dieses selbst vor Ort, ja, servicen, dann halt nicht auch entsprechend auch schon designen, ja.
Genau.
Aber das ist halt auch nochmal hoffentlich ein Thema für die Zukunft, ja.
Ja, also der Anfang ist gemacht und mal schauen, 24,99 für einen Akku-Dollar ist auch schon nicht gerade günstig, sage ich jetzt mal. Ne? Vor allem, es ist ja kein Riesen-Akku von der Kapazität, der da drin hängt. Also wenn man so sich anschaut, was eine...
Das ist natürlich auch kein Teil von der Stange, ja.
Da sind wir wieder beim Thema. Es ist kein Massenprodukt. Das Ding wird für die Maus gefertigt, mehr oder weniger. Es kann natürlich sein, dass sie da schon auf irgendwelche internen Industriestandards zurückgreifen, die es schon irgendwo gibt. Aber wenn ich mir anschaue, was eine MX Master, wenn ich sie sehr, sehr, sehr günstig im Angebot bei Amazon bekomme, kostet, und wenn ich jetzt diese 25 Euro Akku dagegen rechne,
Ja, vor allem, weil wir ja gerade im Akkubereich ja schon Standards haben, die du in jedem Geschäft im Prinzip kaufen kannst.
Ja.
Ja, und zu Hause dann sehr einfach über das Ladegerät deine Steckdose auch laden kannst. Warum brauche ich dann, oder warum muss ich dann, wie gesagt, meine Maus so machen, dass ich da einen Kastenakku drin habe, ja, den ich, wie gesagt, auch nur kompliziert dann mit einer Anleitung her tauschen kann.
Ja, so ist es.
Ja, aber selbst, ich habe ja hier das beste Beispiel auf dem Schreibtisch gerade. Ich habe hier noch eine alte Funkmaus mit einem austauschbaren Akku, der von außen sehr leicht zugänglich ist. Ja, das ist im Prinzip ein Stick, von der Größe her wie eine Mignon-Zelle.
Ja.
Im Prinzip allerdings auch wieder custom, ja, weil du hast die Kontakte vorne an der Maus, die ist eckig, ja, eine Seite ist abgerundet, ja. Ja, muss im Prinzip auch nicht sein. Aber der ist wenigstens leicht zugänglich. Ja, den kannst du während dem Betrieb einfach rausziehen, steckst einen Ersatzakku, der im Lieferumfang gleich dabei war, ja, und ständig auch über USB dann quasi dann die Ladung erhalten wird, ja, am Empfänger. Kannst du dann on the fly im Prinzip sehr einfach austauschen. Aber das ist auch wieder so ein Custom-Teil.
Ja, ich meine,
Wenn da einer kaputt geht, ja, ich weiß nur nicht mal, ob du den heute noch, weil die schon so alt ist, ob du da überhaupt noch mal Ersatz kriegen würdest.
Das beste Beispiel hat ja Apple selbst im Haus. Die haben ihre Tastaturen umgestellt auf eingebaute Akkus. Hm. Die ersten Tastaturen hatten die Möglichkeit aufzuschrauben, Batterien reinzustecken. Das hat sich dann reduziert. Die allerersten hatten 3 Batterien, die zweite Generation hatte dann nur 2 Batterien und man hatte die Möglichkeit, die Batterien super schnell auszutauschen. Mhm. Ohne Probleme. So, die neuen Tastaturen sind so kompakt, dass sich der Akku fest eingebaut im Gehäuse befindet. Ist natürlich auch ein kleiner Vorteil. Man kann sie im Gerät komplett verteilen. Dadurch kann man das Ding schön flach machen. Aber nachhaltig ist das Ganze nicht. Weil wenn der Akku irgendwann im Eimer ist, dann habe ich entweder nur die Möglichkeit, die Tastatur komplett kabelgebunden zu betreiben. Das geht ja auch. Das geht bei der Tastatur. Bei der tollen Magic Mouse geht das nicht, weil der Ladeport unten drunter ist. Genauso,
das ist auch nochmal so ein Ding. Ja.
Genauso ein Schwachsinn. Das ist ein Rückschritt in Bezug auf Nachhaltigkeit, den Apple da gewählt hat.
Ja.
Zumal es ja von Apple sogar mal Batterieladegeräte gab. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch daran erinnern kannst. Wo diese ersten Tastaturen rausgekommen sind mit dieser Geschichte.
Da kann ich mich jetzt
gab es noch Ladegeräte. Erinnern, ja. Es gab sogar original Apple-Batterien zu kaufen. Ja, lang, lang ist es her. Ja. Also es ist jetzt nicht alles so nachhaltig, was Apple da macht. Bei den Tastaturen haben sie, wie gesagt, nach meiner Meinung sind sie einen großen Rückschritt gegangen. Ja. Gut. Okay. Ja. Das zum Thema Logitech. Mal gucken, wie weit sie das noch aufbohren. Und es wird natürlich auch dann erst interessant, wenn dann natürlich die neuen Produktgenerationen dann auch angepasst werden auf die Selbstreparaturfähigkeit und wie weit sie das natürlich nach oben drehen, diese Möglichkeit, das wissen wir ja noch nicht.
Hm.
Gut. Kommen wir zum Crime-Thema der Woche. Das ist ja mittlerweile eine Kategorie, die wir schon lange am Leben halten können. Ja, letzte Woche haben wir über den Analyst 941 gesprochen. Der hat ja so ein paar Infos von der Schwester bekommen. Und was ich da noch im Nachgang gelesen habe, die schien ja auch relativ weit oben zu sein in der Hierarchie. Sie hat ja ganz eng mit Greg Federici zusammengearbeitet und mit dem arbeitet man ja auch nicht einfach zusammen, wenn man jetzt nur das Laub im Hof zusammenkehrt, sage ich mal. Also die musste ja schon relativ weit oben gewesen sein. Also okay, also das war wohl eine relativ exponierte Stelle, die sie da inne hatte. Und deswegen ist es ja nach meiner Meinung auch wirklich sehr fragwürdig, wenn ich so eine Stelle habe, dass ich dann die Information rausgebe. Also Wahnsinn. Kann ich immer noch nicht verstehen. Aber egal. Jetzt haben sie aber jemanden an die Hammelbeine bekommen und ziehen die Hammelbeine wohl hoffentlich lang, der nur kurze Zeit bei Apple war. Um genau zu sein, war er nur ein Jahr bei Apple und hat am Project
Warum wohl?
er ist ja selbst gegangen, ne? was man gelesen hat. Untersuchungen haben ja schon ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher stattgefunden. Also sie haben ja quasi schon noch zur Zeit, wo er mitten im Geschäft war bei Apple oder als normale Person dort tätig war, in Anführungsstrichen, haben sie ja schon festgestellt, dass der Informationen gestohlen hat und das in einem sehr, sehr großen Umfang. Und da geht es um das Project Titan, also um das Auto letztendlich. Und da hat er wirklich Pläne, Zeichnungen weitergegeben ein chinesisches Unternehmen, wo er dann nach dem Jahr seiner Tätigkeit bei Apple auch dann eine neue Stelle angetreten hat. Und er hat da wohl, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Informationen mitgenommen. Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt, welches chinesisches Unternehmen es ist. Man geht natürlich davon aus, dass es ein Unternehmen aus der Automobilbranche ist, ganz klar. Und die Vorwürfe sind jetzt nicht gerade geringfügig, weil es gibt 6 Anklagepunkte und jeder der 6 Anklagepunkte für sich genommen könnte ein Maximalstraf ja, eine Maximalstrafe von 6 Jahre mit sich bringen. Also im Worst Case 6 mal 6. Also sind da 36 Jahre. Also es ist natürlich unwahrscheinlich, dass auch jeder der Strafpunkte die, die Maximalstrafe bekommen wird oder dass man die dann ausführt. Aber mit Bewährung ist jetzt hier nicht zu rechnen. Allerdings gibt es da auch einen kleinen Haken, weil derzeit befindet sich der Angeklagte in China und es gibt kein Auslieferungsabkommen. Also sieht es schwierig aus, ihn im Moment wirklich zum jetzigen Zeitpunkt dafür zur Rechenschaft zu ziehen, laut dem Bericht von The Guardian. Ja. Mann, Mann, Mann.
Tja, was willst du da machen? Ja,
ja. Es wurden 115 Gigabyte Daten bei ihm beschlagnahmt, bei der Hausdurchsuchung. Oh. Also der hat da wirklich in die Vollen gegriffen.
Ja, wenn dann richtig.
Ja, 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 wenn dann richtig. Ja, aber es lohnt sich ja nicht. Ich meine, man hat ihn ja jetzt bekommen. Also, höchstwahrscheinlich wird er da keine lange Freude mit haben.
Da kann man von ausgehen.
Ja, ja. Ja. Ja, aber ich glaube, Apple ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass natürlich gerade diese ganzen Nachrichten, dass sie die Leaker bekommen haben, oder hier geht es ja nicht nur ums reine Leaken, hier geht es ja wirklich schon um Industriespionage, das ist ja jetzt nicht mehr so trivial, dass diese Informationen natürlich auch nach außen kommen, so nach dem Motto, wir kriegen euch alle. Ne? Das ist natürlich auch ein abschreckendes Beispiel, finde ich jetzt.
Hm? Hm, ja, auf jeden Fall.
Naja, gut. Tja, dann haben wir es doch, würde ich sagen, oder?
Haben wir es? Ja. So schnell kann es gehen, ne?
Haben heute kein Gadget. Ja, Werbung haben wir auch nicht. Mein Gott, was eine trostlose Sendung.
Das sagst du.
Ja, ohne Werbung ist das für uns. Nee, ich habe noch ein kleines Mini-Thema, das habe ich ganz übersehen.
Oh, oh.
AirGuard. AirGuard gab es ja für Android. Das ist ja die Software, die Tracker auffinden kann, also Bluetooth-Tracker etc. pp. Und die gibt es jetzt auch für iOS, ist nach wie vor auch kostenlos, auch in der iOS-Version. Und man hat halt die Möglichkeit, manuell die Tracker aufzufinden oder das Ganze auch als Hintergrundprozess laufen zu lassen und somit festzustellen, ob sich irgendwelche Tracker unbefugterweise in deiner Nähe befinden. Ja, funktioniert nicht nur mit AirTags, sondern natürlich auch mit anderen Trackern von marktbegleitenden Herstellern. Ja. So ist es. Gut, dann haben wir es doch.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt kurz und schmerzlos, machen das ganze Ding für heute dicht. Ja. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Jo, tschüss. Ja,
tschüss.